Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Philipp Schnee.
Und für unsere österreichischen Zuhörerinnen möchte ich das noch erweitern. Mit Magister Philipp Schnee. Denn in Österreich galten und gelten teilweise Titel noch viel. Viel mehr zumindest als im Rest der deutschsprachigen Welt. Nur das von, der Adelstitel, der ist seit dem 3. April 1919 verboten. Und das kann kompliziert werden, wenn man Menschen ansprechen möchte.
Die einen sagen Diplom-Ingenieur, die anderen sagen Präsident. Viele sind froh, dass ich jetzt einen offiziellen Titel der Republik bekommen habe, als Ökonomierat, weil das enthebt sich sozusagen jedes Zwiespalt. Manches verwenden auch den historischen Titel des Grafen und ich lebe damit, dass es verwendet wird. Ich verwehre es keinem, ich fordere aber keinen dazu auf, das zu tun.
Österreich und sein ehemaliger Adel, das ist eine schwierige Geschichte. Erzählt wird sie heute ab 19:30 im Feature. In der nächsten halben Stunde aber wird die Frage aufgeworfen, warum der Taj Mahal, dieser indische Tourismusmagnet, nicht mehr indisch sein soll. Verwunderlich, ja. Ganz konkret, es geht um Geschichtspolitik, um die Bemühungen der hindu-nationalistischen Regierung, die Geschichte des Landes hindu-nationalistisch umzudeuten. Historiker fingen als Chronisten an. Frühe Historiker schrieben häufig Hagiografien, das Zelebrieren der glorreichen Vergangenheit eines Herrschers oder eines Volkes. Erst nach und nach setzte sich ein etwas anderes Bild des Geschichtswissenschaftlers durch. Das des Kritikers. Historikerinnen sollen Geschichte, insbesondere die eigene Geschichte, das eigene Verständnis der Vergangenheit, kritisch hinterfragen. Auch die dunklen Seiten aufzeigen. Aber in den Ländern, in denen die Demokratie in den letzten Jahren einen autoritären Drall bekommen hat, gibt es den Trend, mit Geschichte wieder anders Politik zu machen. Die Geschichte, die eigene Geschichte, soll wieder vornehmlich der Erbauung dienen, der glorreichen Vergangenheit. Die Nation soll glänzen. So wünscht es sich die AfD. So wünscht es sich die polnische Regierung, die türkische und so wünscht es sich auch die indische Regierung. Dort regieren seit 2014 die Hindu-Nationalisten der BJP unter Premierminister Modi. Diesen Monat stellen sie sich zur Wiederwahl. Bernd Muschborowska über die eigenwillige Geschichtspolitik der Hindu-Nationalisten.
Die Präambel der indischen Verfassung spiegelt das Selbstverständnis der Republik Indien wider, das bei der Gründung vor über 70 Jahren vorherrschte. Indien wird darin als souveräner, sozialistischer und demokratischer Staat definiert und vor allem als säkularer Staat, in dem Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit garantiert sind. Indien hätte damals ein hinduistischer Staat werden sollen, wettern heute Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP. Die indische Verfassung sollte nicht mit den Worten beginnen »We the people of India«, sondern mit »We the Hindus«. Seit die BJP in Delhi an der Macht ist, gibt es gezielte Versuche, die Geschichte Indiens umzuschreiben. Vor allem die Zeit der islamischen Mogulherrscher vom 16. bis zum 19. Jahrhundert soll nun als muslimische Besatzung definiert werden. Die kulturellen Zeugnisse dieses Teils der indischen Geschichte, die nicht nur aus dem weltberühmten Taj Mahal in Agra und anderen grandiosen Palästen in Rajasthan bestehen, würden dann zu Relikten fremder Eroberer. Führende Politiker der indischen Regierungspartei werfen dem ersten Premierminister der Republik Indien, Jawaharlal Nehru, vor, damals vor 70 Jahren eine große Chance vertan zu haben. Auch Sanjeev Sanjal, der als Berater der Regierungspartei BJP auftritt.
Every country, when it became free, re-looked at its history and rewrote it. But there are a few countries in the world.
Jedes Land, das in die Unabhängigkeit entlassen wird, schreibt seine Geschichte neu. Nur Indien und ein paar andere haben das nicht getan. Wir haben die voreingenommene Geschichtsschreibung unserer Kolonialherren übernommen. Die britische Geschichtsschreibung für Indien hat unsere eigenen Errungenschaften unterbewertet. Und deshalb müssen wir jetzt damit beginnen, unsere Geschichte aus unserer Perspektive zu schreiben. Indiens Premierminister Narendra Modi setzte vor 2 Jahren eine Expertenkommission ein, die auf der Grundlage von archäologischen Ausgrabungen die These bestätigen sollte, dass schon vor Tausenden von Jahren alle Inder eigentlich Hindus waren und erst später zu anderen Glaubensrichtungen konvertiert seien. Folgerichtig sollten sich die Muslime und andere religiöse Minderheiten den Hindus unterordnen, meint Alok Agarwal, Leiter der RSS-Untergruppe in Surat. Der RSS ist eine rechte nationalistische Gruppierung, die zur BJP gehört. Die Muslime sind doch vor langer Zeit allemal konvertiert. Sie waren Hindus und wurden gezwungen, Muslime zu werden. Wir wollen sie wieder zurückholen, dorthin, wo sie eigentlich zu Hause sind, im Hinduismus. Wir zwingen niemanden, aber wir sagen ihnen, kommt zurück nach Hause, dort, wo ihr eigentlich hingehört, kommt zum Hinduismus. Im vergangenen Jahr wurde im indischen Bundesstaat Gujarat die höchste Statue der Welt eingeweiht. Das 182 Meter hohe Monument ist Sardar Vallabhbhai Patel gewidmet, der in Indien als Nationalheld verehrt wird wie kaum ein anderer. Der Iron Man of India, wie Patel wegen seiner eisenharten Verhandlungsqualitäten bis heute genannt wird, war während der Unabhängigkeitsverhandlungen vor über 70 Jahren Mitglied der indischen Interimsregierung. Als Stellvertreter Nehrus und enger Vertrauter von Mahatma Gandhi verhandelte er mit den verschiedenen indischen Königreichen, um einen Zerfall des jungen, unabhängigen Indien zu verhindern. Der amtierende Premierminister Modi würdigte seine Verdienste bei einer Rede im indischen Fernsehen. Gandhi hatte Patel damit beauftragt, die Probleme mit den Königreichen zu lösen, denn nur er sei dazu imstande gewesen. Patel hat diese Mission Impossible erfüllt und eine Lösung für jedes Problem gefunden. Er hat die Königreiche Indiens vereinigt. Ohne ihn hätten wir heute kein geeintes Indien. Die indischen Nationalisten haben Patel zu ihrer Ikone gemacht. Seine Bedeutung für Indien ist ihrer Ansicht nach bislang nie genug gewürdigt worden. Doch ob sich die nationalistische Hindu-Partei BJP bei der Verehrung Patels immer genau an die historischen Fakten hält, wird mitunter bezweifelt. Historiker vermuten, dass die Statue für Patel in Wahrheit dazu dienen soll, den von Modi und den Hindu-Nationalisten verachteten Nehru in den Hintergrund zu drängen, weil dessen Vision eines säkularen Indien den heute wieder erstarkten Vorstellungen eines Hindu-Nationalstaates entgegensteht. Der Schriftsteller und Politiker Shashi Tharoor ist einer der prominentesten Abgeordneten des indischen Parlaments, der Lok Sabha. Er sieht in der Entwicklung eine große Gefahr für die indische Gesellschaft. Wenn sie damit durchkommen, dann verraten sie den ganzen Freiheitskampf, den damals Gandhi, Nehru und viele andere geführt haben, und die Einheit des Staates, die damals geschaffen wurde. Ironischerweise ist dieses Denken über die sogenannte Hindutva, also den hinduistischen Nationalismus, in den 20er Jahren entstanden. Im gleichen Geist, den auch Mussolini in Italien und Hitler in Deutschland verbreitet haben. Der Gründer der Ideologie der Hindutva behauptet, der Hinduismus sei eine Rasse. Dabei ist das doch eine Religion. Dass Indien immer nur das Land der Hindus gewesen sei, sei eine Verdrehung der historischen Tatsachen, klagt auch die Historikerin Romila Thapa, die zu den bedeutendsten indischen Intellektuellen gehört. Mit dieser Ideologie würden Minderheiten nicht nur ausgegrenzt, sie würden als Bedrohung für die Nation dargestellt, sagt die 85-Jährige. Die Hindu-Nationalisten verbreiten die Darstellung, Muslime hätten die Hindus jahrhundertelang unterdrückt und es sei nun Zeit, sich zu rächen. Auch wenn indische Historiker immer wieder belegten, dass es diese Unterdrückung nie gab, fingen die Menschen an, diese Version zu glauben. Die indische Geschichte werde so zum Schlachtfeld der Politik.
Zum Schlachtfeld der Politik. Bernd Muschborowska über die hindu-nationalistische Regierung in Indien und ihre Versuche, die Geschichte umzudeuten. Und am Telefon ist jetzt Ravi Ahuja. Er ist Historiker aus Göttingen, arbeitet zur indischen Geschichte und ist gestern erst aus Indien zurückgekommen. Herr Ahuja, Indien steht kurz vor der Wahl. Der Konflikt mit Pakistan um Kaschmir ist zuletzt wieder aufgeflammt. Welche Rolle spielt die eigene Geschichte momentan in Indien?
Die eigene Geschichte ist immer präsent und im Mittelpunkt der Konflikte. Geschichte ist in Indien die kontroverseste, in vieler Hinsicht auch prestigereichste Sozialwissenschaft über lange Zeit gewesen und deswegen in den letzten Jahren auch ganz stark in den Mittelpunkt von Konflikten gerückt.
Jetzt aber nochmal konkret, wie wichtig ist denn der hindu-nationalistischen Regierung die Geschichtspolitik und was sind bei dieser Geschichtspolitik so die neuralgischen Punkte, also um welche konkreten Ereignisse oder Orte, Personen wird denn überhaupt gestritten?
Die jetzige Regierung sieht die Geschichtswissenschaft als einen Ort der Unruhe. Also es ist eine anti-intellektualistische Regierung, so wie wir sie in vielen anderen Ländern der Welt eben auch finden. Das geht vor allen Dingen darum, dass moderne Geschichtswissenschaft sich nicht mehr verstanden hat, wie ältere Formen von Geschichtswissenschaften sozusagen als Kind des Nationalstaats das den Nationalstaat rechtfertigt, sondern als Kind eben des postkolonialen Indiens, das dessen Konflikte auch historisiert und in den Vordergrund rückt. Und dann tauchen Probleme auf, wie die Diskriminierung von Niedrigkastigen, die Diskriminierung von Frauen in der indischen Gesellschaft, also unangenehme Aspekte, die der jetzigen konservativen Regierung nicht recht sind, wenn die im Vordergrund der Debatten stehen oder auch im Vordergrund der Erziehung eben auch stehen. Es gibt nicht sehr viele alternative Geschichtskonzeptionen, die sie anzubieten hätten. Also wir haben keine stark entwickelte konservative Geschichtsschreibung in Indien momentan, sodass was wir finden, vor allen Dingen nun auf die Zerstörung bestehender Strukturen gerichtet ist. Also besonders die bisher einflussreichsten geschichtswissenschaftlichen Institute sind ganz stark im Fadenkreuz und von der faktischen Funktionsunfähigkeit im Moment bedroht.
Darf ich da nochmal einhaken? Also Premier Narendra Modi feierte 2014 die jahrtausendealte indische Medizingeschichte sehr gewagt. Er sprach davon, dass Ganesha, also diese Elefantengottheit, die vielleicht viele kennen, als Statue eines sitzenden menschlichen Körpers, der aber einen Elefantenkopf mit Rüssel hat, dass diese Elefantengottheit ein Beispiel sei, wie erfolgreich plastische Chirurgie schon vor Jahrtausenden in Indien gewesen sei, nämlich einen Elefantenkopf auf Menschenkörper zu verpflanzen. Es wird nicht jede Umdeutung der Geschichte immer so platt sein wie das, aber gibt es denn wirklich ernstzunehmende rechtskonservative, hindu-nationalistische Geschichtsnarrative, die jetzt den kritischeren Geschichtsnarrativen entgegengesetzt werden?
Die gibt es momentan nicht. Ich würde nicht sagen, dass sie unmöglich sind, und in anderen Phasen gab es durchaus auch intelligente, konservative, historiografische Initiativen. Die bekannten Redebeiträge von Herrn Modi und von anderen gehen zurück auf einen Diskurs, der am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht. Dort wird dem britischen Kolonialdiskurs entgegengesetzt ein Diskurs, der ein goldenes Hindu-Zeitalter feiert und in dem nun diverse Erfindungen der Moderne zurück ins vedische Zeitalter projiziert werden. Also das sind Geschichten, die teilweise 130, 140 Jahre alt sind, eine gewisse Popularität eben haben und heute politisch angewandt werden. Aber mit der Geschichtswissenschaft und den Debatten in der Historiografie hat das herzlich wenig zu tun, und daran gibt es in der Regierung auch nicht besonders großes Interesse.
Sie haben diese Geschichtspolitik mal als Diskurs der verletzten Gefühle beschrieben. Was meinen Sie denn da konkret mit?
Das ist eine Entwicklung, die Sie auch in verschiedenen Teilen der Welt eben auch wiederfinden können, wo kritische Untersuchung der eigenen Geschichte ersetzt wird durch eine Sicht auf die Geschichte, die eigene Gefühle nicht verletzen soll. Also in die Gefühle einer bestimmten Religionsgemeinschaft, einer bestimmten Nation möglichst nicht verletzt werden sollen. Das ist nicht so weit weg von dem, was wir in Deutschland im Moment eben auch diskutieren, also von bestimmten völkischen Diskursen.
Sie haben es schon angesprochen, solch eine Erfindung und Wiederbelebung einer mythischen Tradition in, sagen wir mal, in Polen, in der Türkei, in Ländern, die jetzt in den letzten Jahren einen autoritären Trall bekommen haben, geht das ja auch oft mit Anti-Intellektualismus einher.
Ja.
Auch in Indien? Also spüren das die Geisteswissenschaftler auch in ihrer alltäglichen Arbeit in Indien?
Das spürt man sehr, sehr praktisch. Also es ist besonders sichtbar in den exponiertesten Universitäten. Da geht das über teilweise tätliche Angriffe von organisierten rechten Studierendenorganisationen bis hin zu manipulierten Strafanzeigen. Wir finden aber in der Breite auch Eingriffe, die sehr viel wirksamer und nachhaltiger sein könnten, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, was wir allerdings nicht wissen. Also es gibt für die zentralen indischen Universitäten eine neue Richtlinie, der zufolge alle Themen von Doktorarbeiten von der Hochschulverwaltung auf ihre Nützlichkeit für nationale Belange überprüft werden sollen.
Jetzt möchte ich nochmal auf die Öffentlichkeit eingehen. Ein Beispiel noch, das auch im Beitrag eben erwähnt wurde, den Taj Mahal als nicht indisch zu bezeichnen, wie es unser Korrespondent eben im Beitrag beschrieben hat. Schreien da nicht die Tourismusbehörden auf? Also werden solche Umdeutungen in der Öffentlichkeit diskutiert?
Solche Umdeutungen werden diskutiert. In Indien gibt es eine stark entwickelte kritische Meinung. Solche Positionen hat es immer schon gegeben und sie sind immer verlacht und auch kritisiert eben auch worden. Sie sind nur heute mit sehr viel mehr politischer Macht ausgestattet, als das jemals der Fall gewesen ist.
Sie sagen, sie werden vor allem verlacht, aber verfängt diese neue Art, indische Nationalgeschichte zu schreiben, in der Bevölkerung auch? Also wie breitenwirksam sind denn die hindu-nationalistischen Geschichtspolitiker?
Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen sind diese Geschichten nicht so völlig neu. Gleichzeitig ist das indische Schulsystem, das muss man so sagen, unterfinanziert und schwach, was Raum gibt für einen riesigen Bereich von Privatschulen. und der RSS im vorhergehenden Beitrag als Kernorganisation der Hindu-Rechten bereits erwähnt, verfügt über ein riesiges Schulsystem, in dem es in der Lage ist, Meinung zu machen, eben schon unter Kindern. Also da finden solche Positionen durchaus massive Breitenwirkung.
Und das auch schon länger dann.
Und das auch schon über eine historisch längere Zeit, also das ist sozusagen gewachsen und verankert. Jetzt mit politischer Macht ausgestattet, sind in den Bundesstaaten, in denen die BJP, die Hindu-Rechte, regiert, die Schulbücher verändert worden und sind unterhalb jedes wissenschaftlichen Standards und in einigen Fällen, in Gujarat zum Beispiel, finden Sie haarsträubende Äußerungen, zum Beispiel auch über den deutschen Nationalsozialismus eben wieder. Auf der zentralen Ebene werden die Geschichtsbücher, die auf internationale Standards gehoben worden waren, jetzt von kritischen Elementen gesäubert. Also eine Breitenwirkung hat das schon. Gleichzeitig ist es so, dass Indien ein enormes kritisches Potenzial hat und von daher gibt es auch keinen Grund, dort die Hoffnung aufzugeben.
Ravi Ahuja ist Historiker in Göttingen. Vielen Dank.
Gerne.